Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber wir retten mal. Einen, laut, einen wunderschönen guten Tag hier aus Studio 1. Sagen die
Etta Kivili
und der Nils-Björn Schmidtke. Und es ist wieder soweit. Heute am 11.12.13, das wollte ich schon die ganze Zeit mal sagen. 11.12.13, 2013, ABS-Magazin für euch eine Stunde, jetzt bis 17 Uhr. Und wir haben sogar Themen vorbereitet. Und die Etta wird euch jetzt näher bringen, was für Themen das sind.
Ja, wir beschäftigen uns heute mit zwei Themen. Das ist zum einen zuerst die Kriegstraße, das ist ein Stadtteilprojekt situiert im Gallus, und wir sprechen da mit dem David De Magani gleich darüber, was es damit so auf sich hat und was die so für Projekte machen. Im zweiten Teil der Sendung haben wir Gäste eingeladen. Das sind Conny und Lucia, die mit uns über die
Lucina,
die mit uns über die Studieninitiative der feministischen Philosophin an der Uni sprechen werden. Da freuen wir uns auch schon drauf.
Also bleibt dran, es geht gleich spannend los. Ja, wir sind hier beim ABS-Magazin, und da uns in letzter Zeit so viele Anrufe bzw. Mails erreicht haben, was für Musik wir denn hier spielen, haben wir uns vorgenommen, das in Zukunft auch anzusagen. Das war jetzt Ora T9, das ist Moldawien, Rumänien, und das war unverkennbar Klezmer. Und hier geht es dann jetzt gleich weiter mit Musik, die uns unsere Gäste heute mitgebracht haben. Und das ist ein Stück von Coco Rosie und Beautiful Boys. Und wir versuchen in der Zwischenzeit, die Leitung zu unserem Telefoninterviewpartner herzustellen.
Ja, hier ist wieder das AWS-Magazin, jetzt mit einem Telefoninterview mit David De Magani zur Kriegstraße. Die Kriegstraße ist ein Stadtteilprojekt im Gallus beheimatet, da in der Kriegstraße eben, deswegen heißt es auch so. Was ist denn die Kriegstraße eigentlich? Erstmal hallo da, David.
Hallo.
Hallo, grüß dich. Kriegstraße 12 ist im Grunde ein ehrenamtliches Projekt, das getragen wird vom Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt. Es hat sich vor 3 Jahren gegründet und verfolgt 3 Säulen in seiner Arbeit. Es ist zum einen ein soziales Projekt, weil es versucht, diejenigen, die Schwierigkeiten haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Das betrifft ebenso Leute, die bei uns und mit uns lange leben und vielleicht aus bildungsferneren Schichten kommen, denen es finanziell nicht so gut geht. Es geht aber auch um Leute, die zu uns flüchten mussten, die also keine Frankfurterinnen und Frankfurter seit langem sind, sondern eben seit kurzem herkommen mussten, und entsprechende Angebote machen wir, versuchen gerade zurzeit etwa mit Sprachkursen für Flüchtlinge, die aus Ostafrika hierher gekommen sind, einen Versuch der Partizipation, der Teilnahme am öffentlichen Leben zu starten. Es ist zweitens neben dem sozialen Projekt auch noch ein politisches Projekt, weil es all das, was wir versuchen mit unseren Angeboten deutlich zu machen, auch im politischen Raum artikulieren wollen. Es ist also ein Projekt, das dazu einlädt, sich in Diskussionen, in verschiedenen Veranstaltungsformaten, zu denen dann natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit gehört, Dinge anzusprechen, von denen wir glauben, dass sie noch nicht genug angesprochen sind in Frankfurt. Und es ist neben dem sozialen und dem politischen Projekt drittens auch noch ein kulturelles Projekt, weil es mit ästhetischen Mitteln versucht, die Dinge, die wir politisch und sozial in den Angeboten und in der Artikulation versuchen deutlich zu machen, auch noch ästhetischerweise, künstlerischerweise in den öffentlichen Raum hineintragen wollen. Wir machen Ausstellungen, wir machen Filmabende, wir machen Lesungen. Das ist Lyrik, das kann aber auch Belletristik sein. Und natürlich machen wir ziemlich viel Musik. Wir machen Partys, wir machen Barabende und da können all diejenigen, die sich angesprochen fühlen, die Lust haben, mitmachen, dazukommen, mit uns feiern.
Die Kriegsstraße ist ja im Gallus, wie wir gerade schon gesagt haben, ganz in der Nähe der ehemaligen Adlerwerke. Und das ist auch was, was ihr thematisiert in euren Veranstaltungen. Das heißt, die Kriegsstraße 12 ist auch ein historisches Projekt zu diesen anderen, die du jetzt gerade schon genannt hattest?
Ja, die Kriegsstraße bekennt sich zum Gallus und versucht mitzumischen im Gallus. Und die Adlerwerke sind ein ganz wichtiges Thema für uns. Ich weiß nicht, ob das nun alle wissen, die gerade zuhören, aber die Adlerwerke waren ja zum Ende des Krieges auch eine Konzentrationslager-Außenstelle, eine Außenstelle des KZ Natzweiler im Elsass und etwa 1600 Insassen, Häftlinge, Menschen, die zur Arbeit gezwungen wurden, mussten in den letzten Kriegsmonaten in Frankfurt eintreten und dieses grausame Schicksal thematisieren wir. Wir thematisieren, dass es keinen ordentlichen Gerichtsprozess dazu gab, dass es keine ordentliche Entschädigung für diese Leute gab, wenigstens für diejenigen, die überlebt haben. Und wir begrüßen, dass ein namenloser Platz in der Nähe zum Golub-Lebedenko-Platz umbenannt wurde vor einigen Jahren. Golub und Lebedenko waren zwei Insassen, zwei Lagerhäftlinge, die einen Fluchtversuch unternommen haben und dann je scheiterten, wurden erschossen von der SS. Das ist ein erster Schritt, der Bewusstsein dafür weckt, was eigentlich in Frankfurt, was im Gallus los war. Es musste aber eigentlich eine Infostelle geben, eine Bildungsstelle in den historischen Bauten selber angesiedelt, da wo heute die Deutsche Bahn ist. Da müsste man ein paar Quadratmeter locker machen können. Das ist unsere Forderung, um aktuell darauf hinzuweisen, in Gedenken der Opfer, die es dort gab, in Hinsicht der Geschichte des Gallus und Frankfurts, wie denn heute eigentlich Antisemitismus und Rassismus aussehen und was man heute eigentlich machen kann, um entsprechendem vorzubeugen.
Ja, eine beliebte Form von Antisemitismus und Rassismus ist ja, ihn nicht wahrzunehmen und sich auch nicht der Vergangenheit zu stellen. Du hast gesagt, auf dem Gelände der Deutschen Bahn, will ich gerade mal nachhaken, die Deutsche Bahn zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie mit ihren Immobilien recht zurückhaltend umgeht. Die veräußern da wenig, die versuchen wohl zu spekulieren auf die Zukunft. Wie ist da die Haltung der Deutschen Bahn gegenüber einer solchen Forderung, da eine Informations- und Gedenkstelle einzurichten?
Also bisher läuft da relativ wenig. Was geschehen muss, ist, dass sich die verschiedenen Initiativen im Gallus besser vernetzen und sich auf eine gemeinsame Linie verständigen, um dann wirklich auch hier in Frankfurt schlagkräftig aufzutreten. Und ich denke, hier ist besonders nicht nur der Deutsche Bahnkonzern gefordert, sondern auch die Stadt Frankfurt, seine Bürgerinnen und Bürger, um einfach deutlich zu machen, wir wollen das. Wir wollen so eine Bildungsstelle haben auf dem Gelände der alten Adlerwerke. Und ich glaube, dass dann auch die Deutsche Bahn sich nicht verschließen würde. Solange es allerdings eine schlagkräftige öffentliche Bewegung, natürlich gibt es Initiativen, die sich wahnsinnig stark engagieren. Aber solange das Ganze noch kein Frankfurt-übergreifendes Thema ist, wird da wahrscheinlich auch noch nicht so schnell was geschehen. Wir sind aber dabei und ich bin eigentlich ganz guten Mutes, dass wir da was erreichen werden. Und ich glaube auch, dass das so langsam bei den entscheidenden Stellen in der Stadt angekommen ist. Was du dann auch noch angesprochen hast, ist ja, dass die Bahn, und das ist interessant, ein großer Immobilienhai hier ist in Frankfurt.
Ja, nicht nur in Frankfurt, bundesweit.
Und bundesweit, in Frankfurt bedeutet das für uns und im Gallus im Besonderen steigende Mieten. Und da sind wir auch schon bei einer zweiten Forderung. Wir müssen dem entgegenwirken und wir dürfen das nicht dazu kommen lassen, dass das Gallus ein zweites Nordend wird. Mhm. Denn im Nordend haben wir die Entwicklung verpasst in den 70er Jahren, mit öffentlichem Wohnungsbau entgegenzusteuern. Im Gallus haben wir eine gute Substanz und an öffentlichem Wohnungsbau, wir müssen das noch weiter forcieren und dann und wirklich nur dann, wenn wir das hinkriegen und dann Bewusstsein für schaffen, die entsprechenden Stellen mitgewinnen, dann können wir auch im Gallus dem vorbeugen, dass die Gentrifizierungsprozesse, die wahnsinnig stark sind, diese Kräfte im Gallus, dass die ein bisschen aufgehalten werden und vielleicht sogar ein Stück weit in die andere Richtung gedreht werden können. Wir haben letzte Zahl, weil das, glaube ich, nicht uninteressant ist, wir hatten im Jahr 2012 fast 1000 Entmietungen und Zwangsräumungen. Das sind vor allen Dingen Familien gewesen, die sozial benachteiligt waren und die mussten ihre Wohnung verlassen, weil sie schlicht die Mietsteigerungen nicht mitgehen konnten.
Ja, dazu hatten wir vor einiger Zeit auch den Vorsitzenden vom Ortsbeirat hier bei uns im Studio. Das hatten wir schon mal thematisiert, aber ich denke, es ist wichtig, dass man sieht, dass es verschiedene Gruppierungen im Gallus gibt, die sich da formieren und versuchen, Front dagegen zu machen. Aber ja. Etta hatte noch eine Frage an dich.
Ja, die Kriegsstraße 12 oder das Projekt, was jetzt Kriegsstraße 12 heißt, hat ja selber eine Geschichte auch im Nordend und eben ist dann eben mit ganz Frankfurt verbunden und hat sich jetzt ganz bewusst dazu entschieden, eben ins Gallus zu gehen.
Ja, richtig.
Aus diesen Gründen, wie war das denn im Nordend? Was ist da passiert?
Ja, also wir haben ziemlich lange waren wir im Nordend. Ich glaube über 20 Jahre und das Jugendwerk der AWO und so richtig hatten wir nicht das Gefühl, dass das Nordend der Platz ist, an dem man jetzt in Frankfurt viel drehen könnte, an dem man jetzt sein müsste, an dem man jetzt Prozesse begleiten müsste, die dringend wären. Dringend ist es doch eher im Ostend oder im Gallus zu sein, so scheint uns jedenfalls. Und wir hatten dann das Glück, wie gesagt, vor 3 Jahren eben in das Gallus übersiedeln zu können, haben dann diese wunderbaren Räume in der Kriegsstraße gefunden. Die AWO hat uns da unterstützt und dann konnten wir ein Projekt aufmachen, das sich sehr stark, solange es keinen rechten Platz lässt, doch sehr stark daran orientiert, dass wir verschiedene politische Strömungen vereinigen können und Leute, die sich einfach gemeinsam damit identifizieren können, eben für die Forderung gegen steigende Mieten, für eine Gedenkstelle, eine Bildungsstelle in den ehemaligen KZ Adlerwerke einzutreten, für eine Bildungspolitik, für eine politische Haltung gegenüber diesen Prozessen, für bestimmte künstlerische Projekte, für all diese Dinge eben gemeinsam einstehen zu können, seien sie jetzt wie auch immer politisch verortet. Und das war die Idee für die Gründung von Kriegsstraße 12 und es ist tatsächlich gelungen, dass wir fast immer streiten mussten auf den Programmflyern um den Platz für die verschiedenen Veranstaltungen.
Du hast gesagt, ihr seid ganz schön engagiert in vielen Bereichen. Wer macht das denn eigentlich alles? Sind das ehrenamtliche Leute von der AWO oder wer macht das?
Das sind alles Ehrenamtliche. Das heißt, die Leute kriegen kein Geld dafür, dass sie sich bei Kriegsstraße 12 engagieren. Die AWO ist der Trägerverein. Wichtig ist, dass sich die Leute zu diesem Raum bekennen können. Dass sie sagen, ich möchte mich in Kriegsstraße 12 engagieren. Ich möchte mich in diesem Frankfurt-Projekt engagieren, das ganz deutlich im Gallus ist und im Gallus mitmischt. Aber dass ein Frankfurt-Projekt bleibt, dass es für alle Frankfurterinnen und Frankfurter offen ist. Und in diesem Sinne dann, im Sinne dessen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was wir an Erfahrungen gewonnen haben, weiterhin Veranstaltungen macht. Und das ist, so sieht einfach die konkrete Arbeit aus. Da gibt es keine weitere Gremienarbeit. Es gibt sicher hier und da Vernetzungen und das ist uns sehr wichtig. Aber die Kernarbeit ist die Arbeit in diesem Raum, ist die Arbeit als soziales, als politisches, als kulturelles Projekt. Und wir sind auch gerade dabei, dass diejenigen, die das mitgegründet haben, so ein bisschen zurücktreten und wir freuen uns wahnsinnig, wenn neue Leute dazukommen. Es ist Platz für 70 Leute und ich glaube, wir haben noch 30, 40 Plätze frei.
Ja, was ich da jetzt nochmal fragen wollte, du sagst, das ist eine Initiative der Arbeiterwohlfahrt Jugend. Wenn du sagst, ihr seid jetzt schon seit 20 Jahren oder über 20 Jahren aktiv in Frankfurt, ist denn tatsächlich die Mitarbeit auf irgendein Alter begrenzt, beschränkt? Oder ist das eher so, dass ihr euer Augenmerk auch auf die Beteiligung der jungen Bevölkerung hier in Frankfurt legt?
Also grundsätzlich ist es so, dass sich das Projekt an 14- bis 30-Jährige vor allen Dingen richtet. Wir freuen uns besonders, wenn Leute aus diesen Altersgruppen sich bei uns engagieren, aber nicht nur. Deswegen nicht nur, weil, das seht ihr ja selbst, wenn ihr aufs Programm schaut, mal auf kriegsstraße12.de, dann seht ihr, die Veranstaltungsreihen richten sich an alle, die Lust haben. Aber natürlich als eine Jugendorganisation finden wir es besonders toll, wenn sich da Jüngere engagieren. Die haben ja auch meistens einen anderen Blick auf die Dinge und sind meistens auch besonders furchtlos und das finden wir gut.
Und wenn ich da jetzt auf kriegsstraße12.de nachschauen würde, was würde ich da jetzt die nächste Zeit so an Programmpunkten und Veranstaltungen finden?
Also, bald wird es aktualisiert, versprach mir gerade die Administratorin. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ihr am Freitag eine weitere Veranstaltung aus unserer Reihe Subjektivität und Kapitalismus findet. Da geht es dann um Musik und Subjektkritik, also eine philosophische Veranstaltung. Für alle, die jetzt Angst haben, dass sie da irgendwas nicht verstehen, Musik und Subjektkritik heißt, und das heißt es bei uns fast immer, dass wir hier Praxis und Theorie versuchen zusammenzubringen. Es gibt also tatsächlich auch Musik zu hören und wir reden nicht nur über Musik, sondern wir reden mit Musik über Musik.
Also man braucht keinen Übersetzer? Keine wissenschaftlich gebildeten. Was ich jetzt noch fragen wollte, Kriegsstraße 12, also man kann einfach bei euch vorbeikommen, wenn man sich vorher ein bisschen auf der Internetseite kundgetan hat, was da so los ist, was für Termine es gibt, besteht keine Anmeldepflicht oder sonst irgendwie, man muss kein Mitglied werden
vorbei,
bei der AWO-Jugend.
Ihr müsst auch nicht gleich irgendwas unterschreiben, ihr kommt vorbei, ihr guckt euch das an, ob euch das Spaß macht, ihr nehmt am Plenum teil, an den Diskussionen, schaut euch die konkrete Praxis an, konkret, wie wird alles gemacht, wie wird alles vorbereiten. Wenn euch das Spaß macht, dann herzlich willkommen, dann macht weiter mit, sagt es weiter, wenn ihr wollt. Und ich kann schon mal sagen, nächsten Montag um 19 Uhr haben wir wieder Plenum, dann machen wir ein Programmplenum, es geht also um das nächste Programm. Und alle, die Lust haben, kommt einfach vorbei, es gibt auch was Warmes zu trinken.
Super. Dann bleibt meines Erachtens noch eine Hürde, denn wie schreibt man denn eigentlich Kriegsstraße?
Ich finde das immer sehr schön. Da haben wir uns schon drüber gestritten.
Mit GK, Georg Ludwig Krieg, waren Historiker.
Damit die Leute euch auch finden und die richtige Straße dann nehmen.
Ja, genau, richtige Straße eingeben können in das Navigationsgerät ihres Vertrauens.
Genau, 5 Minuten von der Galluswarte.
Ja, man kann auch zu Fuß hingehen von der Galluswarte. Also man muss im Prinzip einfach nur an der S-Bahn bzw. an der Eisenbahnlinie entlanglaufen. Wenn man aus dem Gallusbahnhof rauskommt, dann muss man von der Innenstadt kommt, in Fahrtrichtung sich nach links halten und dann kommt man direkt, glaube ich, auf die Kriegsstraße.
Du warst also schon mal da,
Nils. Ich kenne die Kriegsstraße, ja.
Ah, wunderbar.
Ja, super, David. Dann bedanken wir uns. David Dilmaran von der
David.
Kriegsstraße 12 im Gallus. Danke.
Ja, danke.
Ja, danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Ja, und wir gehen dann von der Musik- und Subjektkritik
gehen wir gleich nochmal zum Musik.
Thema zur Musik gleich. Und danach zur Subjektkritik mit den feministischen Philosophen.
Genau. Und bei uns klingelt es jetzt hier, das braucht uns aber nicht weiter tangieren. Ich werde jetzt einfach die Musik starten und dann gucken wir, was jetzt hier noch so bimmelt. Und weiter geht es jetzt, das hatte ich so schön rausgesucht, jetzt habe ich es wieder weggelegt. Ich sag's euch danach, womit es weitergeht. Also, hört einfach zu. Ja, heute ABS-Magazin. Ich will es einfach nur mal sagen. Heute am 11.12.2013 ABS-Magazin für euch noch bis 17 Uhr. Und bei uns geht es jetzt hier im Studio weiter. Und wir hatten uns geeinigt, dass die Etta das Intro macht für den nächsten Beitrag.
Ja?
Hatten wir uns nicht drauf geeinigt? Doch. Über diese Diskussion vor Mikrofon, schrecklich.
Naja, vielleicht sagen wir einfach mal Hallo zu unseren Gästen.
Genau, wir haben ja Gäste.
Das sollte doch am Anfang stehen.
Wir weisen da nochmal drauf hin, genau.
Genau, heute sind Conny und Lucina bei uns. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Von der Initiative, studentischen Initiative Feministische Philosophin an der Uni Frankfurt, also an der Goethe-Uni in Frankfurt. Und die haben uns auch die Musik, die wir gerade gehört haben, mitgebracht. Das war nämlich Pussy Riot. Mit,
Like a Red Prison, also wie ein rotes Gefängnis oder ein Gefängnis der kommunistischen Partei.
Genau, ja, schön, dass ihr da seid nochmal. Ihr seid an der Uni feministische Philosophinnen, nennt ihr euch mit Unterstrich, darüber reden wir vielleicht später nochmal, genau, was es damit auf sich hat. Euch gibt es seit einiger Zeit, oder? Also warum habt ihr euch gegründet? Was war der Ausgangspunkt? Oder wie ist die Situation in Frankfurt an der Uni? Vielleicht kann man es auch so fragen, oder?
Ja. Wer möchte anfangen? Conny?
Genau, also bitte, Conny. Vielleicht direkt dazu. Der Grund, warum es uns gibt, sind eigentlich im Groben zwei Aspekte. Einmal ein Mangel an feministischer Philosophie in nicht nur in Frankfurt in Forschung und Lehre, sondern ganz generell. Und der zweite Grund ist vielleicht auch der damit einhergehende Mangel an Frauen in Lehre und Forschung. Und das haben wir uns zum Thema gemacht und uns ja aus diesen beiden Gründen eigentlich gegründet, um genau diese beiden Themen mal näher irgendwie in den Blickwinkel zu rücken. Genau, die feministische Philosophie mehr zu thematisieren und zum anderen eben aber auch dafür zu kämpfen oder auch zu thematisieren, warum so wenig Frauen sich entscheiden, in der Philosophie eine akademische Laufbahn einzuschlagen.
Das ist ja kein Problem, was die Philosophie alleine betrifft, sondern das ist ja generell ein Problem in den Wissenschaften. Wie sieht's denn da aus eigentlich? Sind da Naturwissenschaften besser aufgestellt mit Frauen mittlerweile als in den Geistes- und Sozialwissenschaften? Wisst ihr das? Ganz offene Frage jetzt mal.
Also man kann schon sagen, dass die Philosophie dieses Problem generell sehr stark betrifft. In den Sozialwissenschaften gibt es viel mehr weibliche Professorinnen. In den Naturwissenschaften sind die Frauen, glaube ich, auch mehr auf dem Vormarsch als zum Beispiel in der Philosophie. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Uni schon keine familienfreundliche Politik irgendwie bietet, obwohl sie sich irgendwie unter diesem Label der familiengerechten Hochschule ja präsentiert. Also ein Beispiel ist, dass wir jetzt neulich erst erfahren, dass die Elternzeit gar nicht auf die Vertragslaufzeit angerechnet wird. Das ist sogar noch nicht mal legal, das zu machen. Aber ja, das betrifft natürlich nicht nur Frauen, sondern überhaupt die Personen, die die Familie haben und sich mit ihren Kindern beschäftigen.
Ich meine, es gab früher auch sogar, zu meiner Zeit gab es sogar einen Kindergarten noch, also einen Betreuungsplatz für Kinder von Studierenden, der ist reduziert worden. Ich weiß nicht, gibt es den eigentlich heute noch? Ist der noch existent? Wahrscheinlich gar nicht mehr.
Der ja, ist es auch, gibt einen Kindergarten der Uni.
Noch, ja?
Ja, aber es ist auch hier so, dass vor allem Beschäftigte an der Universität dort Plätze bekommen. Mhm. Und Studierende eben nicht. Also
ja, früher gab es auch Plätze für Studierende, ja.
Ja, es gibt welche, aber der Anteil ist wesentlich geringer, weil es ein Betriebskita ist. Also ich bin auch selber betroffen. Ich habe auch eine Tochter und wir haben dort keinen Platz bekommen.
Ja.
Also ihr beschäftigt euch nicht nur mit studentischen Themen, sondern auch mit den Problemen, die eben die Mitarbeiterinnen haben. Vielleicht können wir es nochmal ganz konkret vielleicht mit ein paar ja, Zahlen füllen. Wie viele Frauen sind denn unter den Studenten, also wie viele Studentinnen sind bei den Studierenden und wie viele Frauen sind dann unter den Professoren? Wo gehen die ganzen Frauen hin? Wie viele gehen da abhanden unterwegs?
Ja, genau. Also ganz konkret zu der Uni in Frankfurt oder wie die Situation in Frankfurt ist. Dort ist es eigentlich so, dass auf Studierendenebene der Anteil an Frauen sehr ausgeglichen ist. Also da kommt man ungefähr auf 50%. Und je höher die akademische Laufbahn geht, desto eher verringert sich der Anteil. Also an Absolventinnen hat man immer noch die Zahl von circa 50%, aber schon bei der Doktorandenebene verringert sich das ungefähr auf die Hälfte, bis man dann bei der Professorenebene auf ungefähr 10% kommt, was sehr ähnlich ist zu beispielsweise Instituten wie Informatik. Und zu Ihrer Frage noch bezüglich dem Vergleich zu Naturwissenschaften kann man schon sagen, dass die Philosophie auch also im Vergleich mit Naturwissenschaften sehr unterrepräsentiert ist mit Frauen. Wo sich andere Fachbereiche schon sehr viel mehr Mühe geben, da auch etwas gegen zu tun. Da ist in der Philosophie noch ein sehr starker Bedarf.
Und wie kann man sich das erklären? Ist das Klima in den Seminaren einfach so unattraktiv, dass man da nicht bleiben möchte? Das wäre ja so ein Ansatzpunkt zu sagen. Oder was man ja so von Philosophinnen hört, dass die ein besonders machistisches Argumentationsverhalten vielleicht haben. Also ist das so ein Punkt, woran es liegt? Oder wie erklärt ihr euch das?
Ich denke, da sind einfach mehrere Gründe. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der dazu führt, dass sich natürlich nicht nur Frauen, sondern generell eben Menschen, die sich nicht besonders stark in den Vordergrund drängen, einfach eher benachteiligt sind. Das ist sicher ein Punkt. Aber ein anderer Punkt ist schon auch, dass Vorbilder fehlen. Also dass einfach auf einer Ebene auf je höher eben die Ebene in der akademischen Laufbahn geht, keine Frauen oder sehr wenig Frauen nur repräsentiert sind und da viele Frauen vermutlich auch den Mut verlieren, diese Laufbahn überhaupt erst einzuschlagen.
Also ich selbst komme aus dem medizinischen Bereich eher. Ich weiß aus der Erfahrung, dass es oft so ist, dass viele Frauen ausgebildet werden. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich irgendwo einen Arbeitsplatz zu bekommen, sind die dann meistens im Hintertreffen. Das ist dann in den Betrieben oft dadurch gelöst worden, dass man also von Frauenquote spricht. Es gibt auch Frauenbeauftragte, dass also die Gremien, die Fachgremien beziehungsweise auch die Betriebs- oder Personalräte, die darüber entscheiden, wer eingestellt wird, oftmals dann auch sagen, ja, da gibt's also Frauen, die durchaus eine gleichwertige Qualifikation haben, aber die werden dann von den Professoren meistens gar nicht präferiert in der Auswahl. Die müssen dann sozusagen zwangsweise reingehoben werden, wenn es überhaupt klappt. Du möchtest dazu was sagen, Lucina?
Ja, das ist an unserem Institut definitiv der Fall, dass Frauen, die gut qualifiziert sind, nicht auf die Liste kommen.
In die Auswahlliste, ja.
Genau, auf die Auswahlliste. Weil das nun mal irgendwie dann doch so eine Männerriege ist, die unter sich dann jemanden aussucht, den sie von früher noch kennen oder so. Mhm. Ja, und
noch aus Burschenschaftszeiten.
Ja, ja, durchaus.
Ja.
Oder aus anderen komischen Zirkeln mit, ja. Wobei die Frauenquote ist natürlich trotzdem problematisches Thema, weil sie die Frau immer irgendwie auf die Kategorie Frau dann wieder festsetzt. Also deswegen ist es nichts, was wir jetzt vielleicht so hundertprozentig unterschreiben würden.
Mhm. Aber ihr habt über Vorbilder geredet. Das sind einerseits die Professorin oder die Mitarbeiterin, die Seminare geben, die dann eben durch so eine Frauenquote auch der Anteil von Frauen dabei erhöht werden würde. Aber es geht natürlich auch inhaltlich darum, wer wird eigentlich gelesen? Also welche Texte kommen vor und wie viele Prozent der Autoren sind eben Frauen, also sind Autorinnen? Wie sieht das da aus? Wer kommt da noch so vor außer Kant und Platon?
Genau, also es gibt die natürlich
Marx
schon.
Natürlich.
Die Frauen in der Philosophie, und gerade hierzu habe ich ein paar Zahlen. Also der Anteil an Autorinnen in der Philosophie in den Jahren von 1665 bis 2010 ist in der Tat nur 9,4%. Also es gibt sehr, sehr wenige, aber es gibt sie natürlich trotzdem. Es gibt auch sehr bedeutende. Und hierzu vielleicht ist auch noch interessant, dass sich der Prozentsatz in den letzten 40 Jahren nur, also wenn man sich den Anteil an Autorinnen in den letzten 40 Jahren anschaut, dann steigt er schon auf 12,1%. Das ist aber trotzdem nicht viel, viel mehr, als es eben 150 und 200, 300 Jahre davor war. Genau, insofern kann man schon sagen, ist die Unterrepräsentation sehr, sehr offensichtlich. Aber trotzdem gibt es natürlich sehr interessante Philosophinnen, die ja einfach keine oder sehr, sehr wenig Beachtung nur finden, auch in den Seminarthemen. Das ist schon auch auffällig.
Aber es geht ja jetzt nicht nur darum, jetzt danach zu gucken, dass wie viele Frauen in der Philosophie tätig waren, also beziehungsweise in der schriftlichen Niederlegung von Theorien, sondern es geht ja auch darum, dass man das Frauenbild, das also in der Philosophie und auch in der Gesellschaft vorherrscht, dass sie das ja auch als die feministische Philosophin versucht zu beleuchten und da Ansätze zu finden, neue Wege beschreiten zu können. Vielleicht kannst du darüber mal oder könnt ihr darüber mal ein bisschen was erzählen.
Also grundsätzlich geht es uns darum, die Theorie, die es gibt, über die ganzen Jahrhunderte auch querzulesen auf feministische Weise. Also zu schauen, inwiefern ist nicht irgendwie nur das Frauenbild jetzt sexistisch, was Nietzsche oder Hegel beschreibt, sondern sogar immanent in der Theorie so verankert, dass die ganze Theorie darauf aufbaut. Und das findet man an erstaunlich und erschreckend vielen Punkten, wo man sich dann fragt, wie kann ich denn überhaupt was anderes als feministische Philosophie überhaupt weitermachen? Ja. Ja. Und dann wird aber tatsächlich ja nur Hegel und Kant gelesen, also überwiegend. Ja, das ist ein Punkt, der uns sehr wichtig ist. Also
Wie ist es denn da, wenn also so wenig Frauen in der Lehrtätigkeit sind und ihr als Frauen euer Anliegen den Dozenten vortragt? Findet ihr da Resonanz oder wie organisiert ihr dann überhaupt, dass ihr zusammenkommt? Ist das ja eine freiwillige Sache dann auch, autonom, wahrscheinlich autonome Tutorien, oder gibt es da Männer, die auch diesem Thema offen sind? Du schmunzelst, Conny?
Ja. Ich denke, das ist immer so ein bisschen schwierig zu bestimmen. Ganz grundsätzlich gibt es ja wahrscheinlich mit dem Feminismus eher auch so ein globales Problem. Ich glaube, es gibt vermutlich schon Dozenten, die sich auch dezidiert gegen feministische Philosophie aussprechen würden. Aber es gibt natürlich auch welche, die es sehr unterstützen, dass es auch thematisiert wird. Aber grundsätzlich ist ja nicht nur das Problem, dass wenn man feministische Philosophie thematisiert, dass sie nicht nur ausgeblendet wird, sondern dass, jetzt habe ich den Faden,
dass sie von vornherein eigentlich ausgeblendet wird. Genau. Also wenn man nicht selbst tatkräftig irgendwie auf diesen Punkt kommt, dann
ist gibt es keine
Berührungspunkte. Ja. Aber das kann man eben auch nur, wenn man selber Philosophie macht. Also als Frau philosophiert man möglicherweise mit der Erfahrung, eine Frau zu sein, auch anders, als es vielleicht ein Mann tun würde, dem das dann eben vielleicht auch nicht unbedingt auffällt, beziehungsweise nicht ja,
der keine unmittelbar Sensorik dafür hat,
ja. Ihm das auffällt.
Der keine Sensorik dafür hat.
Ja. Das heißt, man muss es tun. Philosophie muss man tun.
Ja, genau. Und wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir einen kurzen Break machen, und jetzt spielen wir noch eine Musik, die unsere Gäste mitgebracht haben, und jetzt habe ich Nellie McKean, Mother of Pearl, ausgesucht.
Ah, da möchte ich kurz was zu sagen, bitte. Und zwar, das ist eher humoristisch zu verstehen, weil hier die Klischees Feministinnen gegenüber angesprochen werden.
That's why these feminists just need to find a man. Da, 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 da. I'm
Miss Kucinich, and I approve this message.
Und da sind wir wieder im Studio, oder wir sind immer noch da, wir waren gar nicht weg, oh Wunder, ja. Wir haben hier gewartet, bis die Musik zu Ende war, und ich sag's nochmal, das war Nelly McKenney, sag du's nochmal bitte, Lucina.
Ich weiß es auch nicht genau.
Ich gebe dir deine Daten, weil ich kann jetzt gerade, da kann ich deine Handschrift nicht...
Nelly
McKay mit Mothers of Pearl.
Na, und das Lied hat sich beschäftigt mit Vorurteilen gegen den Feminismus, wie du vorher ja erzählt hast. Feminismus ist ja für viele Leute noch so ein rotes Tuch oder haben ein Problem damit.
Oder wird nur mit alles Schwarzer verbunden.
Genau, wie sind denn so die Reaktionen auf eure Gruppe bei den anderen Studierenden?
Also grundsätzlich sehr positiv auf unsere Vorträge kommen auch sehr viele Studierende, auch sehr viele Männer. Und ab und zu natürlich kriegen wir irgendwie schon merkwürdige E-Mails von wegen, sie wollen nichts mit dieser Selbsthilfegruppe zu tun haben, aber das ignorieren wir einfach.
Unaufgeforderte E-Mails?
Unaufgeforderte natürlich. Also ist es nun mal irgendwie so, Feminismus geht ja alle an, das ist jetzt nicht nur ein Frauenthema, aber wahrscheinlich geht es so sehr an die Substanz, es ist so ein grundsätzliches Thema, diese Geschlechterfrage, dass viele das nicht an sich ranlassen wollen. Also ja, wir können ja noch mal kurz was zu unserem Namen sagen. Wir haben ja auch einen Unterstrich in unserem Namen. Mhm. Wir sind.
Ihr könnt es ja nicht sehen jetzt, die Hörerinnen. Aber ja. Genau, vielleicht.
Genau.
Feministische Philosoph-Innen. So ist es geschrieben.
Richtig. Und was bedeutet dieser Unterstrich? Einfach um es nochmal klar zu machen, weil das ist, glaube ich, auch vielen gar nicht so bekannt, ist, was man damit ausdrücken will oder Frau.
Ja, wir haben vor allem eine queer-feministische Position, und das bedeutet, dass uns wichtig ist, diese Kategorien nicht als festgesetzt zu betrachten, Mann und Frau, sondern Platz für mehr zu lassen, und das deutet der Unterstrich an, da wir in unserer Sprache ja nicht ausdrücken können, dass es mehr als zwei Geschlechter geben kann und dass konstruierte Kategorien sind, gibt es diesen Unterstrich, um zu symbolisieren, dass da ein Leerraum ist für mehr. Mhm. Und es ist auch so, dass wir in unserer Gruppe, dass nicht nur Frauen eingeladen sind, sich bei uns zu beteiligen, sondern gerne auch Männer. Und bei unseren Vorträgen sowieso und allen anderen Veranstaltungen, ja.
Ja, Veranstaltungen. Wobei, ich jetzt habe noch eine Frage. Also das ist ja, diese Queer-Theorie ist ja erst seit den 60ern aufgekommen.
Seit den 90ern.
Seit den 90ern sogar, genau. 60er war was anderes. Ich habe vorher nochmal recherchiert ein bisschen. Da gibt's ja auch sowas wie ein Standardwerk von einer Frau. Vielleicht kann man da nochmal was zu sagen, wer sich da ein bisschen einlesen will.
Judith Butler, das Unbehagen der Geschlechter.
Ja, genau.
Ja, natürlich ein sehr komplexes Werk, aber auch sehr lohnend und mit Sekundärliteratur oder vielleicht in einem autonomen Tutorium bei uns auch zugänglich.
Machst du es nochmal? Weil das ist ja sicherlich ein zentrales Werk für die feministische Arbeit.
Das Unbehagen der Geschlechter von Judith Butler.
Vielen Dank.
Ja. Mit autonomen Tutorien, da sind wir auch gerade bei einem Stichwort, denn jetzt gerade findet eigentlich euer Tutorium statt, oder andere machen das jetzt gerade.
Also ihr habt euch die Zeit genommen, extra für uns und für euch Hörerinnen und Hörer zu Hause hier ins Studio zu kommen. Vielen Dank nochmal dafür.
Ja, gerne, ganz genau. Es gibt nämlich seit diesem Semester autonome Tutorien bei unserem Institut für Philosophie, und ein solches veranstalten wir auch zum Thema feministischer Subjekt- und Erkenntnistheorie, wo wir eben genau das, was Lucina gerade schon angesprochen hat, versuchen, insbesondere jetzt hier Hegel und Nietzsche quer zu lesen auf Subjektkonstitution.
Oder was wir bisher gemacht haben, war von Simone de Beauvoir das andere Geschlecht zu lesen.
Das war ein Klassiker.
Auch so ein Klassiker von 1949. kann ich grad. Aber ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe mich vorher nochmal schlau gemacht, ein bisschen so. Versucht zumindest.
Ja. Naja, und insgesamt veranstalten wir nicht nur diese autonomen Tutorien, sondern versuchen auch größere Veranstaltungen zu organisieren, wie Workshops, sogar auch mehrtägige Workshops oder Diskussionsveranstaltungen oder eben auch Vorträge, wo wir eben nicht nur schon etablierten Philosophinnen die Gelegenheit geben möchten, sich auch vorzustellen und was beizutragen, sondern eben auch Philosophinnen, die gerade erst dabei sind, sich in der Philosophie zu etablieren, denen einen Raum bieten möchten.
Und das ist dann auch das Blog-Seminar, was jetzt bald stattfinden wird?
Genau.
Oder ist das noch was anderes?
Das ist genau so was Ähnliches. Mhm. Wir haben für nächstes Jahr, vom 7. bis zum 10. April, ein Blog-Seminar organisiert, wo wir Patricia Purchart einladen. Das ist eben auch eine feministische Philosophin aus der Schweiz. Und dort wird eben auch das Thema nochmal fortgeführt, was wir jetzt im autonomen Tutorium schon uns aneignen. Da geht es eben auch um Hegel und Nietzsches Subjektphilosophie. Das ist so unser nächstes Projekt. Und was wir erreicht haben, wo es auch sehr viel erstmal Kampf bedurfte, dass in diesem Blog-Seminar tatsächlich auch ein Schein erworben werden kann. Das ist nicht selbstverständlich. Also wir versuchen so eben auch wirklich die Lehre in der Philosophie nochmal, also die feministische Lehre zu etablieren.
Genau, das Ganze läuft auch unter dem Label feministischer Lehrauftrag. Der ist jetzt tatsächlich festgeschrieben worden, dass es den einmal im Jahr gibt und den können wir jetzt in Anspruch nehmen.
Also auch sozusagen auf dem Weg dahin, Frauen zu präsentieren im Sinne von wir machen mit bei der Wissenschaft und bei der Bildung, das also auch zu etablieren. Du hast gesagt, es war ein Bedürfnis eines Kampfs. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erläutern, wieso Kampf? Man müsste doch eigentlich annehmen, dass wenn Studierende sich da organisieren, dass das eigentlich so Eigeninitiative ergreifen, das wird ja auch immer verlangt in der Gesellschaft.
Heutzutage ist das nicht mehr so.
Dass das auch eigentlich überstet offene Türen eingerannt haben. Oder warum bedeutet das Kampf?
Ja, also ganz so ist es dann doch nicht, dass man offene Türen einrennt. Es braucht doch irgendwie Hartnäckigkeit, um wirklich eine solche Veranstaltung durchzubringen. Es gibt viele Argumente, die sich scheinbar finden lassen gegen solche Veranstaltungen. Da muss man schon dranbleiben.
Ja, gut. Und wir bleiben dran, wenn ihr auch dran bleibt zu Hause. Und ihr könnt uns in circa 2,5 Minuten wiederhören. Und das ist jetzt ein Stück, das uns die Lucina auch noch mitgebracht hat. Und das nennt sich, Bikini Kill.
Und mit dem, das ist die Gruppe, ja.
Bikini Kill mit dem bezeichnenden Titel.
I like fucking.
Okay, also los geht's. Hören wir mal rein. Ja, das war Bikini. Jetzt haben wir den Zettel, die Gruppe Bikini Kill. Und wir haben noch unsere Gäste, Lucina und
Conny.
Und wir wollten noch zwei Sachen von euch wissen. Was wollten wir wissen?
Wann ist der Stammtisch?
Genau.
Ja, genau. Also wir machen inzwischen einen Stammtisch, wo wir explizit zum Biertrinken einladen, um uns diese masochistische Geste anzueignen. Und es gibt noch keinen festen Termin für den nächsten, aber das führt uns gleich zum nächsten Punkt, nämlich unserer Webseite. Im Moment sind wir noch als Unterseite auf der Seite vom Institut der Philosophie. Man findet uns da unter Links, nicht unter Fachschaft, sondern unter Links, die feministischen Philosophinnen.
Oder auch bei Google einfach feministische Philosophinnen Frankfurt eingeben, kommt man auch drauf.
Genau. Und bald werden wir auch eine neue Webseite haben, die findet man dann natürlich unter Google.
Ja, dann bedanken wir uns heute bei unseren Gästen, Conny und Lucina.
Ja, vielen Dank.
Wir denken, dass wir vielleicht in der Zukunft auch nochmal das ein oder andere Mal miteinander hier im Studio Kontakt haben werden zum Thema feministische Philosophinnen und die Sache der Geschlechter in unserer Gesellschaft. Und ja, wir im Studio, der Eta grinst schon wieder so freundlich.
Am 11.12.2013.
Genau, jetzt hast du es auch mal gesagt. Vielen Dank. Waren heute die Eta?
Und der Nils Bönschmidtke.
Danke, Willi. Und um es nicht zu vergessen, der besondere Dank gilt natürlich auch unserer Technikfee Helmut. Helmut, vielen Dank, der uns immer wieder hier so hervorragend unterstützt und der auch verhindert, dass so manch ein Sendeloch, das wir heute zum Glück vermeiden konnten, infolge von technischem Unvermögen meinerseits dann zustande kommt. Vielen Dank, Helmut. Und hier geht es jetzt gleich weiter live mit Virus Musikradio und der Sendung Mental Maps. Und nächste Woche gibt es wieder am Mittwoch ein ABS-Magazin. Weißt du, wer da ist am nächsten Mittwoch? Wer da ist? Ich hab's jetzt nicht auf dem Schirm. Schaut einfach mal nächste Woche wieder bei uns rein.
Ja, vielleicht, es ist, also ich gehe jetzt gleich mache jetzt gleich praktische feministische Philosophie und gehe zu Martha Nussbaum, die ist nämlich gleich um 6 an der Uni, also wer Lust hat, da einfach das ganze Gehörte jetzt nochmal praktisch werden zu lassen, ist bei dieser offenen Vorlesung um 6 an der Uni herzlich auch eingeladen, da nochmal eine leibhaftige, feministische, lebendige Frau Philosophin zu sehen. Bis dahin.
Tschüss.